Wir haben das Privileg und den Segen unserer Gemeinde, ich bin mir sicher nicht nur unserer Gemeinde, aber in unserer Gemeinde, dass wir durch biblische Bücher durchgehen dürfen und Brüder nehmen sich Bücher vor. Wir haben das Vorrecht, das Evangelium aus den Propheten zu hören, Sonntag für Sonntag. Wir haben das Vorrecht, es aus dem Samuel-Buch zu hören oder aus Jona oder aus Maleachi. Aber wir haben auch die Gelegenheit, das aus dem Markus-Evangelium zu tun. Und während die jüngeren Brüder mehr sich dem Alten Testament zuwidmen, widme ich mich dem Neuen Testament, dem Markus-Evangelium. Und wir sind seit einigen Jahren schon dabei, uns durch das Markus-Evangelium, ja, ich würde nicht sagen durchzuarbeiten, aber durchzupredigen und durchzuhören, durchzulesen. Und heute sind wir bei dem Text oder an der Stelle angekommen, Markus Kapitel 9, Verse 30 bis 32. Das ist einfach jetzt der Text, der einfach drankommt nach der letzten Predigt über das Markus-Evangelium. Und ich habe mir gedacht, ich hätte keinen besseren Zeitpunkt treffen können, keinen besseren Plan machen können für den heutigen Tag. Es ist ein guter Text, der uns in das hineinnimmt, was wir in dieser Woche bewusst ja, erleben, bewusst bedenken wollen. Es ist die zweite Leidensankündigung Jesu, die er seinen Jüngern lehrte. Es gibt drei Leidensankündigungen im Markus-Evangelium. Dreimal hat Jesus die Jünger vorbereitet auf das, was auf ihn zukommt, was ihn erwartet. Dreimal hat er das gelehrt. Und dieser Text heute in Markus Kapitel 9, 30 bis 32 ist ein Teil von diesen drei Leidensankündigungen. Ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn wir heute alle drei lesen. Dass wir alle drei diese Leidensankündigungen lesen und sehen, was hat Jesus eigentlich gesagt. Wie hatte Jesus eigentlich seine Jünger vorbereitet? Und ich möchte gern starten mit Markus Kapitel 8, Vers 31. Das ist die erste Leidensankündigung. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sie Markus Evangelium aufschlagen und mitlesen in Markus Kapitel 8, Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten, Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ungetötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Das ist die erste Leidensankündigung. Die zweite Leidensankündigung finden wir in Markus Kapitel 9, Vers 30 und folgende. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass jemand es erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in den Menschenhände, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und die dritte Leidensankündigung finden wir im Kapitel 10. Kurz vom Einzug nach Jerusalem, von diesem Palmsonntag, Kapitel 10, Vers 32 und folgende. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn die Nation überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Also diese drei Leidensankündigungen bereiten das Werk Jesu Christi vor. Das lehrt er dreimal seinen Jüngern. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, darüber zu predigen, auch jetzt in dieser Zeit. Und wir haben drei Gottesdienste. Heute beginnen wir mit dem Palmsonntag. Am Karfreitag feiern wir in Gottesdienst und am Sonntag den Ostersonntag. Und ich habe gedacht, ich werde diesen Text an diesen drei Sonntagen predigen und über diese drei Punkte, die alle drei Leidensankündigungen gemeinsam haben. In allen drei Leidensankündigungen hat Jesus drei Dinge gesagt. Er hat gesagt, er wird leiden, dann hat er gesagt, er wird sterben und er wird auferstehen. Und das ist für mich eine gute Vorlage und eine gute Reihe, heute mit anzufangen. Heute möchte ich über das Leiden Jesu reden, dann am Freitag über das Sterben Jesu reden und am Sonntag dann über die Auferstehung. Nichts Gravierendes, keine ausgeklügelte Gliederung, aber das gibt nicht nur der Text uns, sondern auch einfach das Erlösungswerk Jesu Christi und die Tage und die Feiertage, die wir genießen dürfen, sowieso. Wie gerade vorgelesen, es gibt drei Leidensankündigungen. Und in diesen drei Leidensankündigungen gibt es drei Punkte, die das Leiden Jesu, das Sterben Jesu und die Auferstehung beschreiben. Also drei Dinge, die er dreimal gelehrt hat. Also er sagt ihnen dreimal, was passieren wird. Und dann sagt er in diesen dreimal, was passieren wird. Und sagt, das ist ein Dreifaches, wird es passieren. Leiden, Sterben und Auferstehung. Je näher Jesus diesen Tagen kam, je näher er wusste, dass es jetzt bald passieren wird, umso intensiver lehrt er sie. Und mit jeder Leidensankündigung hat er mehr Informationen gegeben. Zuerst hat er sie informiert, was passieren wird, und jedes Mal, als er ihnen das nochmal sagte, je näher es kam, hat er ihnen noch mehr Details gegeben, hat nochmal präzisiert und ganz genau gesagt, was eigentlich da passieren würde. Er sprach und führte sie und lehrte sie, und er sagte ihnen, was genau passieren muss. Er lehrte sie, was passieren muss. Und dass dieses Muss ein göttlicher Wille ist. Es ist etwas, was passieren muss. Nicht einfach nur passieren wird, sondern es muss passieren. Und dieses Muss zeigt sich eben in dieser Zahl 3. Wenn man genau hinschaut, gerade im Markus-Evangelium, werden wir im Leben Jesu und im Leiden Jesu, im Sterben Jesu und seiner Verstehung diese Zahl 3 überall finden. Warum diese Zahl 3? Ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht, den Kopf zerbrochen, die Bibel von vorne bis hinten durchgeblättert und gelesen. Wir verstehen, dass die Zahl 3 für unseren dreieinigen Gott steht. Das ist keine neue Erkenntnis, aber die ist eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, hinter dem Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu Christi steht der Wille des dreieinigen Gottes. Das, was mit Jesus passiert und das, was er ihnen gesagt hat, was passiert ist, ist der Wille Gottes. Und zwar der Wille des dreieinigen Gottes. Das Erlösungswerk Jesu Christi wird in dem Willen Gottes vollbracht. Und zwar in dem Willen des Vaters, es wird in dem Willen des Sohnes und im Willen des Heiligen Geistes vollbracht. Oder andersrum, das Erlösungswerk, das Jesus vollbringt, ist das Werk des dreieinigen Gottes. Und wenn Jesus das, was passieren muss, dreimal ankündigt, und wenn er innerhalb dieser dreimal Ankündigung sagt, was passieren wird, dann sagt er damit nichts anderes, es ist, was passieren muss. Es ist der Wille Gottes, dass das passiert. Und das lehrt er seine Jünger, dass das eben der Wille des dreieinigen Gottes ist. Dieser Wille des dreieinigen Gottes löst im Himmel einen dreifachen Jubel aus, ein dreifaches Halleluja. Halleluja, 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 die vier lebendigen Wesen, die das Schöpfungswerk Gottes anschauen, von dem wir gerade von den Kindern gesehen haben. Und sie wissen, das ist das Werk des dreieinigen Gottes. Deswegen sagen sie dreimal Halleluja. Dieses dreimalige Muster und somit den Willen Gottes ausgedrückt, finden wir in dem dreijährigen öffentlichen Dienst Jesu. Er hat 3 Jahre öffentlich gedient, gelehrt und gepredigt, Zeichen, Wunder getan. Das heißt, in diesen 3 Jahren hat er den Willen Gottes getan. Wird mit diesem dreijährigen Dienst ausgedrückt. Wir finden das weiterhin, dass er, als er den Leidensweg begeht, der Weg des Leidens, immer in einem Dreierzahlrhythmus zu finden ist. Nur als Beispiel, Jesus geht in Gethsemane und ringt um den Willen des Vaters. Und wie oft betet er da? 3-mal. Er geht immer wieder zu den Jüngern und wieder zurück und dann wird uns berichtet, 3-mal hat er es getan. Das heißt, wenn uns gesagt wird, er hat es 3-mal getan, dann bedeutet er hat sich dem Willen Gottes ganz bewusst untergeordnet. Das steckt hinter dieser Zahl 3. Wie oft wurde Jesus verraten von Petrus? 3-mal. Und Jesus wusste das und sagt, Petrus, 3-mal wirst du mich verraten, jede Hand kräht. Warum 3-mal? Weil auch dahin steckt der Wille Gottes. Hinter dieser Zahl steht der absolute, souveräne, handelnde, allmächtige Gott. Das heißt, das, was hier passiert, passiert in dem Willen Gottes. Also in dem Leiden finden wir ein dreimaliges Muster. Wir finden das aber genauso im Sterben ein dreimaliges Muster. Als Jesus starb, fand die Kreuzigung und das Sterben Jesu in 3-Stunden-Takten. Um 9 Uhr, um die 3. Stunde nach der hebräischen Zeitrechnung, es war um 9 Uhr morgens, wurde Jesus gekreuzigt, um die 3. Stunde. 3 Stunden später, das war die Mittagszeit um 12 Uhr, kam die Finsternis. Und Jesus musste das ganze Gericht nicht nur der Menschen, sondern auch Gottes auf sich nehmen. Und 3 weitere Stunden später schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und übergab den Geist dem Vater und starb. Das heißt, auch sein Sterben geschah in einem dreimaligen Muster, jeweils 3 Stunden hintereinander. Das geschah am Kreuz. Und auch da wird deutlich, das heißt, Jesus stirbt durch und in dem Willen Gottes. Und seine Auferstehung, wo finden wir da die drei? Nach 3 Tagen. Jesus sagt, und er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das heißt, auch das ist in dem Willen Gottes. Er wird nach dem Willen Gottes auferstehen. Warum sage ich euch das? Es sind nicht einfach so 3 Leidensankündigungen, die wir im Markus-Evangelium haben. Es sind nicht einfach nur einmal 3-mal verraten oder weil es einfach nicht mehr Gelegenheit dazu gab. Das heißt, hinter dem ganzen Erlösungswerk und dem allem, was Jesus tat, alles, was er litt, in dem Sterben und Auferstehung geschieht der absolute souveräne Wille Gottes. Ich möchte euch heute noch so zeigen, dass selbst das Leiden, das er spricht über das und das Verratenwerden, auch 3-mal passiert. Auch da finden wir selbst in dem Leiden und in dem Verrat Jesu ein 3-maliges Muster. Darüber möchte ich gleich mit euch etwas nachdenken. Aber prinzipiell, oder warum ich das sage, ist, dass wir verstehen, das war keine Katastrophe. Als Jesus starb und das, was er von Menschen erlebt hatte und durch Menschenhand erlebt hatte, war nicht eine Katastrophe, sondern es war etwas, das es absolut in dem Willen Gottes gegründet und in seinem Ratschluss verankert war, auch wenn Menschen ihm Böses angetan haben. Auch wenn das alles, was er im Leiden erlebt hat, von Menschenhand Böses gedacht war, doch hat Gott daraus Gutes gemacht. Wenn ich nur an diesen Gedanken denke, muss ich sofort an eine biblische Geschichte denken. Eine meiner Lieblingsbibelgeschichten im Alten Testament ist die Geschichte Josefs. Und ich möchte euch das nur vorlesen. Ich bin mir sicher, ihr kennt diesen Abschnitt. Gott hat durch Josef und durch das Leben Josef das schon verkündigt und das schon angedeutet, was mit Jesus passieren wird. In 1. Mose 50 können wir das nachlesen. So wie Jesus von den Brüdern verraten worden ist, so wie er für Geld dahingegeben worden ist und wie er von seinem eigenen Volk und von seinen eigenen Brüdern aufgegeben worden und überliefert worden ist, so wird es auch mit Jesus passieren. Das heißt, alles, was mit Josef passierte, war ein Bild und ein Schatten auf Christus. Aber genauso, so wie böse sie mit Josef gedacht haben und daraus aber sowas Gutes geworden ist, eine Rettung des ganzen Volkes, so sagt Gott, so wird es auch mit Jesus sein. Ich lese euch ab Vers 16, das ist am Ende vom ersten Buch Mose. Jakob ist gestorben, die Brüder haben Angst, Josef wird ihnen jetzt Gewalt antun für das, was sie ihm angetan haben. Und sie gehen zu ihm. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, ab Vers 16, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Ist interessant, dass der Vater den Brüdern sagt, so müsst ihr zu Josef gehen. So wie als ob der Vater zu uns sagt, so müsst ihr zu Jesus gehen. Und wenn ihr zu Jesus geht, was müsst ihr sagen? Oh, vergib, dass wir so Böses getan haben. Dann heißt das, und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Herrlich, fürchte dich nicht. Und dann heißt es, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht. Herrlich. Die Menschen Böses erdacht und die haben Böses machen wollen und haben vieles angerichtet. Aber der Plan dahinter ist, es ist Gottes Wille, denn durch dieses Böse hat Gott etwas Gutes gemacht und zwar ein Volk gerettet. In gleicher Weise ist diese Geschichte eine Prophetie auf das Leiden, auf das Sterben und die Auferstehung und die Rettung der Menschheit durch Jesus Christus. Also es ist nichts, was außer der Kontrolle gerät. Ich spare euch jetzt an dieser Stelle die vielen Bibelstellen, die uns dieses Zeugnis geben. Apostelgeschichte können wir nachlesen. Petrus predigt und sagt, ihr habt ihn nach dem Ratschluss Gottes getötet. Ihr habt zwar das getan, aber es ist der Ratschluss Gottes, es war der Plan Gottes. Und das, was hier passiert, alles erfüllt sich, weil Gott es will. Ich bin davon überzeugt, dass hinter dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi der ewige Ratschluss des Vaters ist. Und darum geschieht alles in einem Dreierzahlrhythmus. In viel, viel, vielfältiger Weise. In der ersten Leidensankündigung hat das Jesus so ausgedrückt. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen muss leiden. Und in den zwei weiteren Leidensankündigungen sagte er, er wird leiden. Aus dem Muss wird ein Wird. Warum? Er sagt, der Muss ist der Wille Gottes. Und weil er muss, darum wird er. Weil es der Wille Gottes ist, wird Jesus das tun. Weil der Wille Gottes ist, wird er den ganzen Weg eben gehen. Das Wichtige, was wir da begreifen und verstehen müssen, Jesus wusste, was passieren wird. Er hat dreimal es ihnen gesagt, das heißt, er war nicht überrascht. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ging diesen Weg und er wusste, was eben passieren wird. Ich bin mir sicher, wenn wir nur bruchteilweise wissen würden, was uns passiert morgen, gehen wir nicht aus dem Haus. Und was uns übermorgen passiert wird, dann überlegen wir es zweimal. Und wenn wir wissen, wenn ich dahin gehe, wird mir das passieren, was machen wir? Wir setzen ins Auto und fahren in die gegensätzte Richtung. Wir werden jedem Leiden entfliehen, wir werden jedem Schmerz entfliehen, jedem Tod entfliehen. Wir werden uns dem entziehen. Wenn wir wüssten, was auf uns heute Nachmittag wartet, wenn ich wüsste, was heute nach dem Gottesdienst passiert, vielleicht wäre ich heute nicht gekommen. Jesus wusste er. Er wusste, was passiert. Und jetzt kommt es. Und er ging freiwillig. Und er ging bereitwillig. Und er ging demütig. Im Wissen, was passiert, sagte den Jüngern, ich muss das tun und ich werde das tun. Es ist wichtig. Jesus kannte den Willen Gottes und er lieferte sich ihm absolut aus. Die Jünger verstanden das nicht. Sie verstanden nicht, dass Jesus das lehrte und jedes Mal, wenn Jesus es ankündigte, möchte ich euch kurz zeigen, passiert etwas Interessantes. Beim ersten Mal haben wir uns das schon angeschaut. Als Jesus sagt, ich muss leiden, sterben, auferstehen, wie reagieren die Jünger? Mit Unkenntnis, mit Unverständnis. Und Petrus maßt sich an, Jesus zu tadeln und sagt zu ihm, das widerfahre dir nicht. Jesus wehrt sogar, Jesus sagt, mach das bloß nicht, das ist nicht der Wille Gottes. Jesus tadelt wiederum Petrus und weist ihn in den Schranken. Und dann kommt in Kapitel 8 ab Vers 34 eine Unterweisung an die Jünger. Und er sagt ihnen, wisst ihr, er lehrt sie und sagt, wer mir nachfolgen will, wer es bereitwillig tun will, wer es freiwillig tun will, der muss sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen, nachzufolgen. Das heißt, er muss sich demütigen. Was Jesus damit endlich sagt, er lehrt zwar die Jünger, aber dabei erklärt er eigentlich, was er tun wird. Sie sagen, das widerfahre dir nicht. Und Jesus sagt, ich will und ich werde es tun und ich werde mich selbst verleugnen. Das ist der Weg und wer mir nachfolgen will, muss diesen Weg mitgehen. Also unmittelbar nach der Leidensankündigung kommt Unverständnis und dann kommt eine Unterweisung Jesu an die Jünger. Und die Jünger müssen lernen, warum tut das Jesus? Wie tut er das hier? Er sagt, er tut das freiwillig und er tut das bereitwillig. Das heißt freiwillig, niemand zwingt ihn dazu. Bereitwillig bedeutet, er geht mit letzter Konsequenz, er geht den ganzen Weg. Und demütig, er gibt seinen Willen auf und unterstellt sich dem Willen Gottes. Wenn ihr die zweite Leidensankündigung mit mir anschaut, wir sind hier im berühmten Kontext. Zweite Leidensankündigung, Jesus kündigt das ihnen an und was verstehen die Jünger das wieder? Nein, das Interessante aber, Vers 32, sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Warum fürchteten sie, ihn zu fragen? Als letztes Mal sie etwas gesagt haben, hat Jesus gesagt, geh hinter mich, Satan. So, das wollten sie nicht noch einmal erleben. Und von daher, jetzt fragt niemand mehr. Aber statt, dass sie fragen, wisst ihr, was sie machen? Schaut mal ab Vers 33, sie beginnen untereinander zu diskutieren, wer unter ihnen der Größte ist. Und dann holt Jesus ein Kind, und ich musste heute an die Kinder denken, als die hier alle da vorne standen, er holt Jesus ein das macht er später, Entschuldigung. Nee, doch, das macht er. Und dann sagt er zu ihnen, wer von euch der Erste sein will, muss bereit sein, der Letzte zu werden. Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn ihr nicht bereit seid, euch zu demütigen, euch klein zu machen, euch zu dienen, werdet ihr nicht verstehen, was ich getan habe. Das heißt, er lehrt sie wiederum und damit sagt er und macht er deutlich, was er tun wird. Er, der Erste überhaupt, Der Schöpfer Gott selbst macht sich selbst zu nichts und wird der Letzte. Er stirbt. Er ist bereit, den kompletten Weg der Selbstverleugnung zu gehen. So lehrt er sie und erklärt im Prinzip, was er tut. Das Gleiche passiert nach der dritten Leidensankündigung. Auch da lehrt er sie und sie fürchten sich umso mehr, weil sie das überhaupt nicht einordnen können. Und wisst ihr, was unmittelbar danach passiert? Jakobus und Johannes kommen auf die Idee, Jesus, wir wollen neben dir zu Rechten und zu Linken sitzen. Und machen genau das Gleiche wie vorher schon, spielen sich als die auf, die meinen, es besser wissen zu können und wollen Jesus zu überreden, dass sie die Vorrangstellung haben. Und Jesus tadelt sie und lehrt sie wieder. Vers 33 sagt er, so aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Warum lese ich euch das? Hinter diesen drei Leidensankündigungen lehrt Jesus jedes Mal, warum er das tun wird. Was muss passieren? Damit Jesus der Erste sein kann und sein wird, muss er der Letzte werden. Damit er diesen Weg freiwillig, diesen Weg bereitwillig und diesen Weg demütig wird er gehen. Also lehrt er sie. Wir gehen zurück zu Markus Kapitel 9 ab Vers 30 und gucken uns jetzt diese Leidensankündigung genauer an. Wie gesagt, heute möchte ich mit euch über den ersten Punkt, eins dieser drei göttlichen Punkte, über sein Leiden sprechen, was dieses Leiden ist. Und am Freitag über das Sterben und am Sonntag über seine Auferstehung. Und ihr seid herzlich eingeladen, dann auch zu kommen, am Freitag und am Sonntag, ja, wenn es euch erlaubt ist. Also, gucken wir uns dieses Leiden gemeinsam an. Vers 30, und ich lese, und sie gingen von dort weg und zogen nach Galiläa. Und er wollte nicht, dass jemand es erfuhr. Das öffentliche Leben, das öffentliche Wirken Jesu, die 3 Jahre sind vollendet. In diesen 3 Jahren hat er dem Volk gelehrt und sich dem Volk offenbart. Dieser Plan, dieser Wille, dieser Ratschluss ist fertig. Ab diesem Moment hat er nur noch ein Ziel. Er hat ein Ziel, ans Kreuz zu gehen. Er lässt sich von diesem Ziel nicht abbringen. Und auf diesem Weg lehrt er seine Jünger. Dann heißt es, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Er wollte niemand mehr sehen, er wollte keinen öffentlichen Dienst mehr tun, nur noch eins, die Jünger ausrichten und den Weg konsequent ans Kreuz zu gehen. Und dann lehrte er. Und was lehrte er? Der erste Aspekt dieses göttlichen Willens. Was will Gott? Was muss passieren? Und er sagt, der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände, in die Menschenhände. Das ist etwas, was passieren muss. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Diese Überliefern oder das, was wir hier haben, das präzisiert Jesus. Und am Anfang hat er gesagt, er muss verworfen werden. Hier sagt er muss überliefert werden. Und dann in der dritten Leidensankündigung sagt er, was und wie überliefert wird. Wer überliefert wird, warum überliefert wird und was bei dieser Überlieferung stattfinden wird. Der Gedanke dahinter ist folgendes. Weil die Menschen ihn verwerfen werden, werden sie ihn überliefern. Und weil sie ihn überliefern, werden sie mit ihm das tun, was sie mit ihm tun. Sie werden ihn zum Tod überliefern. Ich will an diesem Punkt euch nochmal das deutlich machen. Jesus ging diesen Weg freiwillig. Und wenn es heißt, er wird überliefern, dann heißt es nicht, die Menschen werden ihn überwältigen. Sie werden es schaffen, ihn zu fassen. Sondern es ist etwas, was er freiwillig und bereitwillig getan hat. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe das Leben. Ich gebe das Leben, ich nehme das Leben. Das heißt, was Jesus hier getan hat, war freiwillig. Und wenn er nicht wollte, hätte ihn niemand überliefern können. Wenn er es nicht wollte, hätte ihn niemand preisgeben können. In den 3 Jahren haben viele ihn versucht zu fassen, viele versucht ihn umzubringen. Und ihn zu überliefern. Und sie konnten es nicht. Sie hatten keine Vollmacht, sie haben keine Macht über ihn gehabt. Er hat sich ihnen entzogen, sie haben kein Recht. Er ist Gott. Jetzt ist der Moment und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er freiwillig sich den Menschen ausliefert. Wo er das machen muss. Und ich habe mich gefragt, warum musste Jesus leiden? Warum musste er den Menschen denn überliefert werden? Was war der Grund? Warum ist der Wille Gottes, dass er überliefert werden muss? Warum muss er den Menschen überliefert werden. Warum? Hätte Jesus nicht anders sterben können? Warum musste das durch die Hand der Menschen passieren? Ich möchte euch das an diesen drei Überlieferungen, die uns das Markus-Evangelium zeigt, deutlich machen. Warum musste Jesus überliefert werden? Die erste Überlieferung findet von Judas an die Hohepriester statt. Die zweite Überlieferung findet von den Hohenpriestern an Pilatus statt. Und die dritte Überlieferung findet von Pilatus an die Soldaten statt. Und auch da sehen wir ein dreifachen Muster. Ich hoffe, ich nerve euch nicht mit diesem dreifachen Muster. Aber damit wird einfach deutlich, überall da geschieht der Wille Gottes. Auch in dieser Überlieferung. Judas an die Hohepriester, Hohepriester an Pilatus und Pilatus an die Soldaten. Jesus fasst es so zusammen. Er fasst es in Kapitel 14, Vers 41 zusammen. Schaut mal, was Jesus sagt, als es losgeht. Nachdem ihm Gethsemane durchgebetet hat, Vers 41, und er spricht, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Was hier passiert ist, der Mensch, Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Warum muss er in die Hände der Sünde überliefert werden? Was ist der Wille Gottes darin? Ich bin davon überzeugt, weil dadurch die Motive der Menschen und ihre Sünde aufgedeckt wird. Durch diese Überlieferung, durch dieses Preisgeben an die Menschen, zeigt Gott, was Menschen von Jesus halten. Er zeigt, was sie mit ihm machen. Wenn Gott erlaubt, wenn es ihnen erlaubt, mit den Menschen, mit Jesus das zu tun, was sie wollen, dann wird sich offenbaren, was sie von ihm denken und was sie von sich selbst denken und warum sie ihn hassen und warum sie umbringen. Gott erlaubt den Menschen, mit Jesus das zu tun, was sie wollen. Warum? Um ihre Motive aufzudecken, um ihre Haltung bloßzustellen, um zu zeigen, wie sie eigentlich Jesus gegenüberstehen. An diesen drei Überlieferungen wird deutlich, was ist eigentlich Motiv der Sünder? Warum will der Mensch Jesus nicht? Warum hasst der Mensch Jesus? Warum will er ihn lieber weghaben? Warum will er ihn verleumden und verachten? Und warum will er ihn überliefern? Das erste Motiv finden wir bei Judas. Die erste Überlieferung findet von Judas an die Hohepriester. Und Markus Kapitel 14, Vers 10 sagt uns warum. Markus Kapitel 14, Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohepriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und sprachen ihm und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Was war das Motiv von Judas? Erstmal offensichtlich Geld. Warum wollte er Jesus überliefern? Erstmal lesen wir wegen Geld. Ich denke, das ist noch nicht alles. Dahinter steckt mehr als nur, er wollte Geld haben. Das Zeugnis der Schrift ist, dass er die Kasse von Jesus verwalten durfte und dass er sich daran gern bereichert hat. Und als dann die Maria Jesu Füße mit dem köstlichen Öl salbt und der ganze Duft das Haus erfüllt, dann regt sich Judas auf, könnt ihr in Johannes 12 nachlesen, regt sich Judas auf und sagt, oh, man könnte es doch für die Arme spenden, so teures Parfüm verschwendet. Und dann heißt es, und eigentlich hat er das nur gesagt, weil er die Kasse hatte und sich daran bereichert hatte. Er hat es lieber gern verkauft und er selbst davon gehabt. Was ist das Motiv gewesen vom Judas, Jesus zu überliefern? Warum übergibt Gott Jesus dem Judas? Um zu zeigen, aus welchem Grund Judas Jesus hasste. Warum? Es erstaunlich ist, dass Judas ein enger Jünger Jesu war. Das heißt, der erste Kreis, der Jesus verrät und übergibt und ihn verachtet, ist ganz persönlich und das sind Jünger Jesu. Darf ich so sagen, aus den eigenen Reihen. Menschen, die eigentlich ihm nachgefolgt sind. Menschen, die ihn kannten. Menschen, die viel mit ihm erlebt haben. Er war einer, der hat so viel mit Jesus erlebt. Er hat ihm gefolgt. bei so viel zahlreichen Wunder und war er dabei. Jesus hat ihm sogar die Kasse anvertraut, hat einen wichtigen Job gehabt, eine wichtige Aufgabe gehabt, hat das getan, hat sich daran bereichert, aber hat er das alles mitgemacht. Er hat ihm gedient. Und nach außen hin konnte keiner von den Jüngern eigentlich wissen, wer es ist. Als Jesus sagt, einer wird mich verraten, sie haben sich gefragt, wer? Sie haben nicht geahnt, dass Judas eigentlich ein Falscher ist. Das heißt, nach außen sah er wie alle anderen so aus. Gläubig, an Jesus gläubig, Jesus nachfolgend, Jesus dienend. Und von außen konnten keine ihm sagen, nee, das bist du nicht. Und selbst als sie es rausfinden wollten, haben sie es nicht richtig rausgekriegt. Jesus wusste aber warum hat Judas Jesus verraten? Weil Jesus ihm nicht das gegeben hat, was er wollte. Je näher das Erlösungswerk kam, umso deutlicher redete Jesus, was passieren wird. Und Jesus sagt, man muss mir, um mir nachzufolgen, muss man sich selbst verleugnen. Man muss seine Wünsche und Prioritäten und sein Leben verleugnen. Man muss bereit sein, dafür alles, das alles und für alles zu sterben. Und wisst ihr was? Und Judas hat gesagt, nee. Ich habe ein anderes Verständnis. Ich würde gerne Geld haben. Ich würde gerne, dass du mir hilfst, dass ich Geld habe. Selbstbereicherung in allen Dimensionen. Das heißt, er hat Jesus nur nachgefolgt, weil er was von ihm haben wollte. Solange er von Jesus was hat, ja, ist er dabei. Solange Jesus ihm das gibt, was er braucht, solange er sich bei dem Glauben sich bedienen darf, was von dem Glauben haben kann, kein Problem, dann folgt er nach. Wenn es aber heißen würde, Selbstverleugnung, dann sagt er, nee, darüber haben wir nicht geredet. Das ist nicht meine Vorstellung. Als Jesus anfing, über das Reich Gottes zu sprechen, was das Reich Gottes ist, hat Judas ein komplett anderes Verständnis vom Reich. Er dachte an ein irdisches Reich, ein materielles Reich. Er dachte, er darf mit Jesus regieren, darf dann die Schatzkammer Jesu hüten. Könnt ihr euch vorstellen, da kommt dann gutes Geld. Und er hat ganz anderes Verständnis von dem gehabt, was Jesus ist, was Jesus getan hat und um was es eigentlich geht. Und diese Selbstbereicherung, dieses egoistische, religiöse Getue Jesus gegenüber war der Nährboden und war die Tür, dass der Teufel in seinem Herz das tun konnte, was er getan hat, nämlich Jesus zu verraten. Warum hat Judas Jesus verraten? Ich bin mir sicher, weil er nicht seine Motive, weil er nicht seine Vorstellungen entsprach, weil er nicht seinem Anliegen entsprach. Jesus hat ihm nicht das gegeben, und das, was er erhofft hat. Und er hat gesagt, okay, dann gebe ich ihn auf. Und wenn ich dabei noch was verdiene, gut ist's. Da geht er zu einem hohen Priester und sagt, okay, was kriege ich dafür? Wir können sagen, Habgier, in verschiedenster Form. Ich will das so runterbrechen. Wie viele folgen Jesus nach, den sogenannten christlichen Glauben? Sonntag für Sonntag in die Gottesdienste, Dienste für Dienste übernehmen, Aufgaben in der Gemeinde, manche vielleicht, fühlt euch jetzt nicht alle Kassierer angesprochen, verwalten die Kasse. Ja. Wie viel von den Dingen, die wir tun, anscheinend Glaubens, im Namen des Glaubens, im Namen Jesu, machen wir eigentlich nur, damit wir selbst uns da bereichern? Dass es um mich geht. Und solange ich was davon habe, mache ich das. Habe ich nichts mehr davon, dann macht es keinen Sinn. Dann macht man das nicht mehr. Solange es mir Spaß macht, singe ich mit. Wenn es mir keinen Spaß macht, singe ich nicht mehr mit. Solange ich immer von meinem Glauben was davon habe, von meinem Jesus, Gesundheit, Geld, Familie, Sorgen, alles. Wenn Jesus das alles für mich regelt, kein Problem. Aber sobald es bedeutet, sich zu verleugnen, dann wird es schwierig. Ich will es noch konkreter werden. Wie viele hängen am Geld? Das ist ein Thema, das bei Christen darüber nicht redet. Ja, in unserer Gesellschaft auch nicht darüber redet. Ja. Wie viel bestimmt das Geld dein Leben? Und solange Geld da ist, ist alles gut. Wehe, aber jemand geht mehr an mein Geld. dann war es mit der Freundschaft, dann war es mit dem Glauben. Ich will es so rum sagen, ich kann mich selten erinnern, dass in unseren Gemeinden man eine Sünde der Habsucht bekannt hat. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal vor Gott gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich habsüchtig bin. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man immer mehr, immer mehr, immer mehr, kommt eine Sache, dann muss sofort die nächste und die alte ist schon nicht mehr gut genug. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man arbeitet, warum? Fürs Geld. Alles, was man tut, fürs Geld. Alles, was so, Geld regiert nicht nur die Welt. Ich habe mir überlegt, wann habe ich das letzte Mal in der Gemeinde einen Christen beten hören und sagen, Jesus, vergib mir meine Habsucht. Ich könnte mich nicht erinnern. So beschämt selber habe ich auf meine Gebetsliste geschrieben, Willi, bete um Vergebung für Habsucht. Gucke ich mein Leben an, denke ich, wie viel ist mein Leben von der Habsucht bestimmt? Und wie viel Platz und Raum hat der Teufel in mir, weil ich habsüchtig bin? Muss ich vor Gott bringen. Judas hat Jesus verraten. Warum? Weil er habsüchtig war. Und er Jesus nur dazu benutzt hat, an das zu kommen, was er will. Und Jesus und Gott gibt Jesus dem Judas und sagt, okay, Judas, was machst du mit Jesus? Und Judas sagt, ich will ihn nicht, denn er gibt mir nicht das, was ich brauche. Und dadurch offenbart Gott an Judas und durch Judas sein Motiv, warum Jesus sterben musste. Warum Jesus sterben musste. Ich beeile mich. Der zweite Punkt ist, von Judas an die Hohepriester. Und die Hohepriester überlieferten, an die Hohepriester. Und die Hohepriester überlieferten Jesus an Pilatus. Warum überlieferten die Hohepriester Jesus? Markus 15, Vers 10 sagt es uns. Ich lese ab Vers 8, und die Volksmenge ging hinauf und fing ihn an zu bitten, dass er tue, was ihn bisher getan habe. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Das heißt, der erste Grund der Überlieferung war Selbstbereicherung, Selbstsucht, Habsucht. Der zweite Grund der Überlieferung war Neid. Warum? Was war der Neid? Auch da haben wir eine Gruppe. Die erste Gruppe oder die erste war Judas, der war so nah bei Jesus. Die zweite Gruppe, die ist schon ein bisschen weiter, aber die sind religiös, sind gläubig. Sie haben ihren Glauben, sie haben ihr Verständnis. Aber das, als Jesus kommt und ihnen sagt, wer er ist, ihnen sagt, was sie tun, überführt ihr ihre Scheinheiligkeit, überführt ihre Traditionen und ihre Vorstellung von Glauben und sagt, auf diesem Weg könnt ihr nicht gerettet werden, werden sie neidisch. Als sie merken, dass die Menschen ihm hinterhergehen und nicht ihnen mehr hinterhergehen, dass die Zuhörer bei ihm viel mehr werden als bei ihnen, in dem Moment werden sie neidisch. Sie haben Jesus nicht überliefert, weil sie gedacht haben, das ist falsch, sondern sie haben ihn überliefert, weil sie gesagt haben, wir wollen das auch. Das kann doch nicht sein, dass er den ganzen Ruhm erntet. Das kann doch nicht sein, dass er die ganze Anerkennung bekommt. Das kann doch nicht sein, dass die Menschen ihm hinterherlaufen und ihn gut finden, uns nicht mehr gut finden. Sie haben Jesus überliefert und weitergegeben. Warum? Weil sie neidisch waren. Weil sie absolut neidisch waren. Eifersüchtig waren. Welches Motiv offenbart es? Es offenbart unser Herz und zeigt, dass unsere Motivation, warum wir Dinge tun und warum wir Dinge tun. Warum hassen wir Jesus? Warum hassen wir das Wort? Warum hassen wir andere Menschen? Wir sind neidisch, weil wir nicht das haben, was sie haben. Neid. Ein ganz tiefes Anliegen oder ganz tiefes bösartiges Motiv. Es hat einen religiösen Schein. Man kämpft anscheinend für die Wahrheit und man kämpft für den Glauben. Aber dahinter steckt Neid. Ganz ehrlich, wenn auf einmal in einer anderen Gemeinde mehr Leute mehr hingehen als in unsere Gemeinde, was machen wir da? Freuen wir uns darüber? Oder sagen, wieso? Was ist da besser? Wie kann das sein? Wenn die anderen Menschen... Wenn jemand zu einem Menschen geht und sagt, da wird es mir so gut geholfen, ich kriege da Hilfe. Und dann sage ich, wieso? Bin ich nicht gut genug? Hier kommt er nicht zu mir. Es offenbart unser sündiges Herz voller Neid. Wann haben wir das letzte Mal Jesus bekannt, dass wir neidisch sind? Neidisch auf andere Menschen sind, vielleicht sogar neidisch auf ihn sind. Wann haben wir vom ehrlichen Herzen gesagt, Jesus, hey, ich bin neidisch. Und als der Vater Jesus den schriftgelehrten Pharisäern übergab, die so religiös und so fromm getan haben und nach außen haben die gedacht, das sind doch die Theologen, das sind die Gelehrten, hat er ihnen deswegen Jesus gegeben und gesagt, okay, ich will sehen, was ihr mit diesem Jesus macht. Und als sie Jesus nahmen und weitergaben, offenbarten sie ihr Herz, nämlich Neid. Und die letzte Gruppe, oder der letzte Punkt, ist, sie übergaben ihn an Pilatus. Pilatus war weder ein Jünger Jesu, Pilatus war auch kein religiöser Mensch, Pilatus war ein politischer Machthaber. Schaut mal Kapitel 15, Vers 15. Pilatus will Jesus eigentlich losgeben, weil er eigentlich nichts Ungerechtes an ihm findet, kein Falsches, nichts Todeswürdiges. Und sie brüllen und schreien wollen, dass er stirbt. Und dann heißt es, da aber Pilatus der Volksmenge ein Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barnabas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hat geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde. Warum hat Pilatus Jesus an die Soldaten überliefert, damit er stirbt? Weil er den Juden einen Gefallen tun wollte. Nicht, weil er gedacht hat, oh, der ist schuldig. Er sagt, eigentlich hat der Mann nichts Falsches getan, aber wenn ich ihn jetzt nicht töte, dann verliere ich sie. Dann werden sie gegen mich aufstehen. Dann werden sie mich bei dem Kaiser schlecht machen. Da werden sie sagen, ich unterstütze eine Revolte. Und was wollte er nicht? Was wollte er nicht? Er wollte seinen Platz nicht verlieren. Er wollte seine Stellung nicht verlieren. Ihm war die Meinung anderer und seine Stellung wichtiger als die Wahrheit Gottes. Er wusste ganz genau, dass es ungerecht ist, aber spielte keine Rolle, weil wenn er der Gerechtigkeit leben würde oder das Richtige tun würde, würde es seine Position kosten. Die würden ihn nicht mehr mögen. Sie würden ihn verraten. Sie würden rebellieren. Ihm war seine Stellung und die Meinung der Menschen wichtiger als die Meinung Gottes. Und als Gott Jesus dem Pilatus überlieferte, dann offenbarte ihm den Pilatus seine Motive. Und wisst ihr, was wir hier haben in diesen drei Überlieferungen? Wir haben den Kreis von Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus und sie folgen ihm. Und Jesus und Gott überführt sie und zeigt ihre wahren Motive. Er zeigt ihre Sünde. Wir haben einen Kreis von den sogenannten Religiösen. Alle möglichen Religionen, die meinen, Gott einen Gefallen tun zu wollen und für Gott zu leben. Und es wird offenbart, dass es ihnen gar nicht um Gott geht, um seinen Willen, sondern eigentlich um Selbstdarstellung geht. Um Selbstbeweihräuchung. Und es hat uns ein weiterer Kreis gezeigt, und zwar von Menschen, die mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, die mit der Religion vielleicht nichts zu tun haben, aber die Gerechtigkeit kennen. Sie wissen eigentlich, was gut und schlecht ist. Aber sie geben auch das preis. Warum? Weil es ihnen um ihr Ansehen und um ihre Stellung geht. Ihnen wichtig ist, was die Leute über sie denken, als das, was Gott über sie denkt. Und wisst ihr was? Wegen all dem, oder ich will andersrum sagen, warum dieses dreimalige Überliefern? Weil bevor Jesus sterben sollte und auferstehen sollte, will Gott, und darum alles dreimal, uns zeigen, warum er sterben wird. Er starb für all diese Sünden, für die Selbstsucht, für die Habsucht, für die Ruhmsucht, wie auch immer. Für was und warum starb Jesus? Und mit jeder Überlieferung wird deutlich, was Jesus eigentlich den Tod gebracht hat. Ich habe mir gedacht, selbst für mich, und ich habe gedacht, ich stelle euch die Frage, was würdest du tun, wenn Jesus in deine Hände überliefert würde? Wenn Gott dir Jesus übergeben würde, was würdest du machen? Würdest du deine Sünden bekennen und sagen, oh Mann, eigentlich geht es mir immer um mich, ich will immer Hals haben. Oder, oh, ich bin echt neidisch. Oder sagen, oh Jesus, ja, mir ist mein Ansehen sehr, sehr viel wert. Würden wir unsere Sünden ihm bekennen oder würden wir ihn wegschaffen, damit das alles nicht an die Oberfläche kommt? Würden wir ihn so weit wegbringen, immer weiter überliefern, weitergeben, weit verstoßen, nur nicht, damit wir das aufgeben, was uns da an dich so plagt? Würden wir unsere Sünden ihm bekennen oder würden wir wegen unserer Sünden, weil wir es nicht bekennen wollen, ihn überliefern, ihn preisgeben? Für welche deine Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben? Was offenbart Gott in unserem Herzen, was Jesus Leben gekostet hat? Ich glaube, dass wenn wir in würdiger Art und Weise am Freitag das Abendmahl nehmen wollen, wenn wir mit aufrichtigem Herzen diese Woche begehen wollen, wenn wir es nicht nur Schauspieler und nicht so religiös tun und weil es einfach jedes Jahr dran ist, sondern wirklich mit echtem, gläubigem Herzen begehen, dann müssen wir uns das zugestehen. Das Erste, was wir tun, wir müssen begreifen und anerkennen, dass eigentlich wegen unserer Sünden Jesus gelitten hat. Dass unsere Sünden ihm das Leben gekostet haben. Und dass der Vater wegen uns ihn überliefert hat, dahin gegeben hat. Und das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, damit wir mit wahrhaftigen Herzen das wirklich in würdiger Weise begehen können und dieses Zeugnis ablegen zu können. Welche Sünden musst du Gott bekennen? Was musst du offenbaren? Ja. Ich bitte dich wirklich, bekenn das und gib ihm die Ehre. Amen.